Gott weiß, kenne ich schon sehr.
Danke. Herzlichen Dank zunächst einmal, Pater Resch, für die freundliche und die Erwartungen sehr hochschraubende Einführung. Entschuldigen möchte ich mich auch persönlich nochmal für die Abwesenheit meines Freundes und Partners in der Erarbeitung der Gedanken, die ich Ihnen jetzt gleich vorstellen möchte, Herrn Dr. Howaldt, der Sie herzlich grüßen lässt, und Sie werden ja, wenn Sie den Kongressband in einigen Monaten in die Hände nehmen, dann unser gemeinsames Elaborat studieren können, wenn Sie mögen. Wir haben uns erlaubt, für den Vortrag jetzt das Thema zu modifizieren. Es lautet Bewusstseinsentfaltung in spirituellen Traditionen Asiens, theoretische Konzepte, Erfahrungen und empirische Befunde. Ich möchte in 4 Schritten mit Ihnen durch dieses Thema wandern. Der erste Schritt wird uns vertraut machen mit der Bewusstseinsorientierung spiritueller Traditionen Asiens. Der zweite Schritt dient dazu, theoretische Vorüberlegungen zu Grundkonzepten von Bewusstsein und seiner Entfaltung in Asien vorzustellen. Dann wandern wir weiter. In einem dritten Schritt geht es um 2 Traditionen, den Zen-Buddhismus und die vedische Psychologie, die ich Ihnen als Beispiel für Konzepte der Bewusstseinsentfaltung vorstellen möchte. Und in einem 4. abschließenden Schritt werden wir uns auf die Fragen der Bewusstseinswissenschaft einlassen. Bewusstseinswissenschaft, die von uns angesehen wird als Wissenschaft der Evolution des Menschen. Kommen wir zum ersten Teil, die Bewusstseinsorientierung spiritueller Traditionen Asiens und die transpersonale Psychologie. Im asiatischen Kulturraum sind eine Reihe Traditionen zu Hause und der ein oder andere von Ihnen wird sie vielleicht sogar aus eigener Erfahrung kennen, die über die Reifung des Bewusstseins zu Optimalzuständen richtungsweisend Auskunft geben können. Die Suche nach Heil, Erleuchtung, Erlösung ist seit jeher in Asien stark an die Entwicklung des Menschen gekoppelt. Philosophie, Psychologie, aber auch weltanschauliche und religiöse Gemeinschaften konzentrieren sich dort deshalb auf die Freilegung des körperlichen und geistigen Potenzials des Einzelnen. Wo es ihnen um die persönliche Verwirklichung von Letztwerten wie Freiheit, Einheit, Wahrheit zum Beispiel geht, dort haben sie spirituellen Charakter. Unter der Spiritualität des Menschen wird ganz allgemein in Asien die praktische wie theoretische Orientierung auf das Ganze der Wirklichkeit verstanden, auf das Verkörpern, wie es der chinesische Denker Lao Tzu sagt, das Verkörpern der Einheit von Himmel, Mensch und Erde. Spiritualität macht den Kern aller philosophischen, psychologischen und religiösen Schulen Asiens aus. Ebenso wie die asiatischen Meditationstraditionen sehen neuere Richtungen der westlichen Psychologie, wie die humanistische, aber besonders die transpersonale Psychologie, im gewöhnlichen Wachzustand einen suboptimalen Zustand. Von östlicher Weisheit inspiriert geht es zum Beispiel der transpersonalen Psychologie um 3 Dinge. Erstens um die Entfaltung der latent vorhandenen Bewusstseinskapazität. Zweitens um das Studium des Bewusstseins unter Gesichtspunkten seiner Transformation. Und drittens, um Methoden zur Förderung transpersonaler und spiritueller Erfahrungen, unter anderem von tiefen Versenkungen, Einssein, Glückseligkeit, Raumzeitlosigkeit. Wir werden nachher eine Reihe von Erfahrungsberichten hören, die uns hier mehr Aufschluss geben über die Art der Erfahrung. Eine Grundannahme schon von William James, dem amerikanischen Psychologen, formuliert und dann in der transpersonalen Psychologie häufig zitiert, vielleicht auf diesem Kongress auch schon erwähnt, zu Bewusstsein und seinen Zuständen lautet, ich zitiere, unser normales Wachbewusstsein, das rationale Bewusstsein, wie wir es nennen, ist nur eine spezielle Art von Bewusstsein. Um das herum, nur durch dünnste Schichten getrennt, vollkommen andersartige potenzielle Formen des Bewusstseins liegen. Und Sie haben sicher auf diesem Kongress schon einige Erfahrungen zur Kenntnis bekommen. Ich zitiere weiter. Wir können durch das Leben gehen, ohne auch nur die geringste Ahnung von ihrer Existenz zu haben. Wenn aber der richtige Reiz geliefert wird, sind sie mit einem Schlage vollständig vorhanden. Die Ansätze der im Westen formulierten transpersonalen Psychologie stützen sich einerseits auf die Philosophia Perennis und verschiedene Mystiktraditionen, andererseits auch auf Bewusstseinsforschung im Labor mit psychoaktiven Substanzen, auf Thanatologie und auf Selbsterfahrungstechniken. Gerade im letzteren Bereich zieht die transpersonale Psychologie viel Wissen aus den asiatischen Traditionen. Für diesen Vortrag habe ich zwei spirituelle Traditionen ausgewählt, den Zen-Buddhismus und die vedische Psychologie. Beide zeichnen sich dadurch aus, dass sie erstens in der abendländischen Welt bekannt sind und eine größere Anzahl von Schülern haben, zweitens, dass ihre Grundkonzepte schriftlich niedergelegt sind und sich durch einen mehr oder weniger hohen Grad an Systematik auszeichnen. Drittens, dass diese Traditionen Vorstellungen über Bewusstseinszustände entwickelt haben, die über die gewöhnlichen Alltagszustände hinausgehen. Das heißt, sie beinhalten Stadien oder Stufenmodelle erweiterten und höheren Bewusstseins. Und viertens, schließlich, dass sie nachvollziehbare praktische Verfahren umfassen, wie Körperübungen, Atemübungen, Meditationstechniken, Verhaltensregeln kennen, deren physiologische und psychologische Wirkungen wenigstens in Ansätzen mit westlich-empirischen Methoden untersucht ist. Und auch darauf kommt es uns besonders an. Lassen Sie uns nun in einem zweiten Schritt einige begriffliche Klärungen vornehmen. Ich habe versucht, allgemeine Aussagen für Sie zusammenzufassen bezüglich der Grundkonzepte von Bewusstsein und seiner Entfaltung. Die erste Klärung, und da würde ich Sie bitten, die Folie aufzulegen, dass wir einen Überblick bekommen für diese Entwicklung des Rasters, mit dem wir uns dann den beiden Traditionen nähern wollen. Die erste Klärung bezieht sich auf das Thema Bewusstseinsdefinition. Das Ganze dient hier nur als Gliederung und Sie werden sehen, wir werden immer wieder darauf zurückkommen. Also, Bewusstsein stellt in allen spirituellen Traditionen Asiens eine zentrale Dimension dar, die sowohl die Grundlage als auch den Kontext für jegliche Erfahrung bildet und dahingehend ausdrücklich reflektiert wird. In den spirituellen Schulen werden vor allem die Grenzen des gewöhnlichen Alltagsbewusstseinszustands hervorgehoben und Praktiken angewandt, um durch geistige, körperliche und Verhaltensschulung die durch Konditionierung auferlegten Begrenzungen des normalen Wachzustands aufzuheben. Der gewöhnliche Alltagsbewusstseinszustand, ich möchte es gerne noch einmal wiederholen, liegt aus der Sicht dieser Schulen weit unterhalb des Optimums. Er ist, Zitat, ein Schrumpfzustand, in dem wir weitgehend und vor allem unwissentlich von einem ständigen Strom unkontrollierbarer Gedanken und Fantasien angefüllt sind, deren Motor unsere Bedürfnisse und Widerstände sind, schreibt Walsh. Zitat Ende. Und ich bin sicher, dass dies eine allgemeine Erfahrung von jedermann in diesem Raum ist. Menschen, die sich keiner spirituellen Schulung unterziehen, sind meist Gefangene ihres rationalen Bewusstseins und gebunden durch ständig ablaufende innere Dialoge, die eine Verzerrung der Wahrnehmung der Wirklichkeit zur Folge haben. Entsprechend geht es den asiatischen Meditationsschulen vor allem darum, dem Einzelnen die Begrenzungen, die durch den Gedankenstrom, die Fantasien und die inneren Dialoge entstehen, deutlich zu machen und ihm zu helfen, sie zu überwinden. Im Mittelpunkt der theoretischen und praxisorientierten Auseinandersetzung mit Bewusstsein stehen weniger externe oder inhaltliche Aspekte des Bewusstseins, sondern transpersonale und selbstbezogene Dimensionen. Auch das ist anders als alles, was wir höchstwahrscheinlich auf diesem Kongress gehört haben, wo es sehr stark um Inhalte ging. Gerne. Was heißt das? Transpersonale und selbstbezogene Dimensionen des Bewusstseins. Hier geht es um die reine Selbstwahrnehmung. Einen Bewusstseinszustand, der inhaltsleer ist, der also keinen anderen Inhalt hat als sich selbst. Und das ist vorstellungsmäßig kaum zu bewältigen, nur von den Philosophen unter uns. Es geht um einen Zustand reiner Selbstaufmerksamkeit oder reinen Selbstbewusstseins. Die Erfahrungen, die ich Ihnen nachher vorstellen werde, werden Ihnen diesen Zustand etwas näher bringen. Die zweite Klärung bezieht sich auf das, was wir unter Bewusstseinsstadien und Stufen verstehen wollen. Die meisten spirituellen Systeme Asiens kennen ein breites Spektrum von veränderten Bewusstseinszuständen und haben mehr oder weniger komplexe und detaillierte Entwicklungsmodelle des Menschen konzipiert. Deshalb haben wir auch das Thema gewählt Bewusstseinsentfaltung, weil Entwicklung des Menschen im Zentrum steht und wir es an diesen Modellen nachvollziehen können. Dabei wird von den Traditionen ganz allgemein unter einem Bewusstseinszustand ein einzigartiges, dynamisches Muster psychischer Strukturen verstanden, ein aktiviertes Bewusstseinssystem. Die asiatischen Bewusstseinskonzepte umfassen einerseits Stadienmodelle, die von einem Kontinuum von Bewusstsein ausgehen, das entsprechend dem Fortschreiten auf dem spirituellen Weg stadienhaft unterteilt wird. Andererseits liegen aber auch Stufenmodelle vor, die hierarchisch strukturiert sind und beinhalten, dass Bewusstseinsschulung gestuft erfolgt, das heißt, erst eine Stufe erfahrungsmäßig stabilisiert sein muss, ehe man die Verwirklichung der nächsten Ebene systematisch in Angriff nehmen kann. Darüber hinaus sind im Rahmen asiatischer Traditionen auch Modelle veränderter Bewusstseinszustände ausgearbeitet worden, die sowohl Stadien- als auch Stufencharakter haben, Mischmodelle. Insgesamt dienen diese Modelle als Landkarten veränderter Bewusstseinszustände, als Maßstäbe für die Bewusstseinsevolution. Allen liegt die Annahme zugrunde, dass es über Langzeitvorgänge der Schulung ein Letztziel, einen letzt- oder höchst integrierten Zustand zu erreichen gibt, der von den Schülern in einem oder in mehreren Leben angestrebt wird und auch erreicht werden kann. Die dritte Klärung allgemeiner theoretischer Voraussetzungen dreht sich um erweitertes bzw. höheres Bewusstsein. Im Rahmen asiatischer Bewusstseins-Evolutionsmodelle kommt dem Sachverhalt besondere Bedeutung zu, dass Zustände erweiterten oder höheren Bewusstseins mit zustandsspezifischen Eigenschaften, Funktionen oder Fähigkeiten einhergehen. Zum Beispiel ändert sich als Folge der Induktion solcher Zustände die Sensibilität und Klarheit der Wahrnehmung, Die Aufmerksamkeit ändert sich, die Reaktionsbereitschaft, kognitive und affektive Prozesse werden auf charakteristische und vorhersagbare Weise modifiziert. Der Begriff Höher, wie er für die hierarchisch strukturierten Bewusstseinsmodelle verwendet wird, bezieht sich dabei auf einen Bewusstseinszustand, der alle Funktionen der Zustände, die uns bekannt sind, also des Wachens, Träumens und Schlafens, sowie möglicher darüber hinausgehender Zustände integriert und der zusätzlich neue, ansonsten nicht vorhandene Funktionen bzw. Erfahrungen ermöglicht. Der Terminus erweiterter Bewusstseinszustand wird im Zusammenhang mit Bewusstseinsstadienkonzepten benutzt und beinhaltet eine Ergänzung bzw. Vertiefung vorhandener Funktionen oder Erfahrungen bezogen auf den Wachzustand. Viertens einige Worte zur Praxis der Entfaltung. Alle spirituellen Schulen Asiens umfassen eine Reihe von Verfahren zur Bewusstseinskultivierung, deren Ziel darin liegt, dauerhaft erweiterte oder höhere Bewusstseinszustände herbeizuführen, die von neuen Einsichten in das Selbst und in die Wirklichkeit begleitet sind. Große Bedeutung kommt innerhalb der Disziplinen vor allem Meditationstechniken zu. Der Begriff Meditation wird in der Literatur allerdings häufig uneinheitlich und unscharf benutzt. Meist wird darunter eine Art von Selbstversenkung verstanden, die durch ein Ausrichten der Aufmerksamkeit auf einen inneren oder äußeren Meditationsgegenstand ausgelöst wird und die mit einer sogenannten Arousal-Reduktion, einer Modifikation des Wachheits- oder Vigilanzniveaus und charakteristischen phänomenologischen Veränderungen einhergeht. Das gegenständliche, intentionale Denken wird während der Meditationspraxis zugunsten eines passiven, rezeptiven, ganzheitlich intuitiven Bewusstseinsmodus aufgegeben. Bewusstseinstheoretisch ist reine Selbstwahrnehmung, ich sprach davon eben schon, das Hauptkennzeichen des meditativen Zustands. Die Aufmerksamkeit oder Bewusstheit des Meditierenden sammelt sich mehr und mehr in sich selbst. Die Wachheit ist in Gegenüberstellung zum normalen Zustand des Wachseins erhöht. Der Umfang, die Ausdehnung des Bewusstseinsfeldes erscheint erweitert. Die Klarheit, Transparenz des sich seiner Selbstbewusstseins gesteigert und ein einheitliches und einfaches Versunkensein herrscht vor. Trotz ihrer Verschiedenheit lassen sich die einzelnen in den asiatischen Schulen der Bewusstseinskultivierung benutzten Verfahren der Meditation auf einige wenige Elemente reduzieren. In der Meditationsliteratur sind bislang vor allem die folgenden drei Klassifikationsdimensionen diskutiert worden. Erstens konzentrative versus rezeptive Meditationsverfahren, zweitens psycho- versus körperzentrierte Meditationsformen, drittens aktive versus passive Meditationstechniken. Die nächste, fünfte Klärung behandelt das Thema der Entwicklungsmechanik. Ich bin kein Freund dieses Wortes Mechanik, aber es wird zum Teil in den asiatischen Traditionen recht mechanistisch gesehen. Insofern halten wir dieses Wort fest. Anders gefragt, welche Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten beherrschen die Entwicklung von einem Bewusstseinszustand in einen erweiterten oder höheren Zustand? Die durch die Anwendung von Methoden zur spirituellen Schulung ausgelösten Entwicklungsprozesse in Richtung erweiterten, höheren Bewusstseins werden in asiatischen Traditionen auf unterschiedlichste, insgesamt wenig detailliert beschriebene Mechanismen zurückgeführt. Meist stehen einzelne Erklärungskonzepte im Mittelpunkt, zum Beispiel im Theravada-Buddhismus, auf den ich in diesem Vortrag nicht eingehe, der aber in unserem Artikel behandelt werden wird, wird Bewusstseinsentfaltung primär auf eine Vertiefung des Gewahrseins zurückgeführt. Allgemein kann man vielleicht sagen, dass es um das Transzendieren als Prinzip geht, das Transzendieren von bewusstseinsmäßigen Begrenzungen, die von einer Verringerung kognitiver und affektiver Prozesse sowie körperlicher Desaktivierung begleitet ist. Neben einem solchen schulenimmanenten Verständnis der Entwicklungsmechanik hat sich innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte auch die psychophysiologische und psychologische Meditationsforschung eingehender mit theoretischen Erklärungsansätzen zur Funktions- und Wirkungsweise, zur Mechanik verschiedener Meditationsverfahren aus asiatisch-spiritueller Tradition beschäftigt. Gerade deshalb werde ich Ihnen den Zen und die vedische Psychologie vorstellen, weil dort die meisten empirischen Arbeiten vorliegen. Der Meditationsvorgang und seine bewusstseinskultivierenden Effekte sind dabei aus einer Vielzahl von Perspektiven untersucht worden. Zum Beispiel sind die aufmerksamkeitsspezifischen Komponenten, sind kognitive, psychoanalytische, humanistisch-psychologische und behaviorale Konzepte zur Erklärung herangezogen worden. Je nachdem, aus welcher psychologischen Schule der einzelne Forscher stammt. Allerdings fehlen derzeit noch Erklärungsmodelle, die die teils heterogenen Konzepte für jede Meditationstradition gesondert in einen integrativen theoretischen Rahmen einbetten. Sechstens muss geklärt werden, was für Langzeitperspektiven die jeweilige Tradition bietet. Allen asiatischen Traditionen der Schulung des Bewusstseins ist gemeinsam, dass sie eine Zielperspektive für Bewusstseinsentwicklung haben, die über die westlich-psychologischen Vorstellungen von Persönlichkeitsintegration weit hinausgehen. Weshalb Goleman, einer der transpersonalen Psychologen, Meditation als Metatherapie charakterisiert hat. Das Erreichen erweiterter oder höherer Bewusstseinsstadien bzw. Zustände setzt intensive, regelmäßige Meditationspraxis voraus, weshalb es nicht einfach ist, genügend Subjekte für wissenschaftliche Studien zu finden. Die daraus resultierenden Langzeiteffekte sind mit charakteristischen physiologisch-biochemischen und psychologischen Veränderungen ganzheitlicher Art verbunden, wie ich schon erwähnt habe. Der angestrebte spirituelle Optimalzustand, und auch das tut mir persönlich als Philosoph und Theologe etwas weh, von einem spirituellen Optimalzustand zu sprechen, aber hier sehen Sie die Spuren meines Co-Autors, Herrn Howald, der als Psychologe sich nicht auf Seinsreflexionen im Einzelnen einlassen wollte. Also, der angestrebte Optimalzustand wird je nach System mit Begriffen wie Erleuchtung, auf Sanskrit Samadhi, mit Begriffen wie Nirvana oder Moksha, Befreiung, umschrieben. Wobei das Charakteristische dieser Zustände sprachlich nur unzureichend vermittelbar ist. Siebtens und letztens besitzen alle Traditionen Leitwerte der Entwicklung. Je nach Schule unterscheiden sich diese Leitwerte, unterscheidet sich, was als zentral angesehen wird, und auch je nach Stufe, wie wir beim Modell der vedischen Psychologie sehen werden, herrschen andere Leitwerte vor. Je nachdem, ob zum Beispiel Freiheit, Ganzheit, Weisheit, Einheit oder Liebe als Zielwerte für die Bewusstseinsschulung betrachtet werden, ergeben sich unterschiedliche Entwicklungsschwerpunkte und auch Erfahrungsstrukturen. Und auch das ist sehr wichtig, immer im Gedächtnis zu behalten. Und wir sprachen bei Tisch etwas darüber mit Pater Resch. Die Entwicklung des Bewusstseins, selbst auf einen Endzustand vollkommen reinen Bewusstseins hin, ist immer wertgeleitet. Die Erfahrungen, die gemacht werden in den einzelnen Zuständen, sind immer schon interpretierte Erfahrungen. Das heißt, sie hängen ab von dem Menschenbild, von der Weltanschauung des jeweiligen Systems. Die Vorstellungen über die Art und den Verlauf der Bewusstseinsentwicklung sind immer auch Möglichkeit der Kritik der einzelnen Schulen. Hier setzt die Auseinandersetzung der Schulen untereinander an. Interessanterweise nicht im Bereich der Praxis der Schulung, sondern immer im Bereich der Theorie. Gut, nach diesem Blick auf den konzeptionellen Rahmen, der unsere Begegnung mit den asiatischen Traditionen der Bewusstseinsentfaltung leitet, nun zu unserem dritten Schritt. Schauen wir uns zwei spirituelle Traditionen näher an, den Zen-Buddhismus und die vedische Psychologie. Zunächst zum Zen-Buddhismus. Der Zen-Buddhismus soll im 6. Jahrhundert nach Christus in China seinen Ursprung haben. Der buddhistische Mönch Bodhidharma kam auf einer Reise von Indien nach China. Dort begegnete er der chinesischen Philosophie. Diese Begegnung ließ dann dem Zen-Buddhismus entstehen, der im 12. Jahrhundert unter Dogen eine eigenständige japanische Form erhielt, nachdem in der Zwischenzeit zwischen dem 6. und dem 12. Jahrhundert eine Reihe Japaner, die nach China gereist waren und als Erleuchtete nach Japan zurückkehrten, für seine Verbreitung in Japan gesorgt hatten. In Japan bildeten sich drei Hauptrichtungen heraus: Soto, Rinzai und Ubaku. Von denen die ersten beiden im Westen verbreitet sind. Während diese beiden Schulen im Wirklichkeitsverständnis ähnlich liegen, unterscheiden sie sich in der konkreten spirituellen Praxis. Rinzai legt Wert auf Techniken, die das gewöhnliche Denken überschreiten helfen, und setzt dafür Denktechniken wie zum Beispiel die Koan-Technik ein, formuliert Fragen, die mit der Rationalität unseres Wachbewusstseins nicht zu lösen sind, und fördert damit das Transzendieren und ist überdies streng formalisiert, ritualisiert und auf plötzliche Erleuchtung ausgerichtet. Soto, die andere Richtung dagegen, ist reines Sazen, also Sitzmeditation, ohne Zielvorstellung, ohne Zweck, und geht davon aus, dass der Weg selbst das Entscheidende ist. Zunächst zu unserem ersten Kriterium, der Bewusstseinsdefinition, dem Bewusstseinsverständnis. Bewusstsein, japanisch Shiki, wird nach seinen 8 Arten unterschieden. Die mit den Sinnen und der Informationsverarbeitung beschäftigten Bewusstseinsarten sind das Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Tastsinn und Denken. Darüber hinaus gibt es das Ich-Bewusstsein und schließlich das unbewusste Bewusstsein. Sie hören die Integration der Gegensätze, das unbewusste Bewusstsein oder Satori. Im Zen wird Bewusstsein zunächst im Sinne gewöhnlichen Wachbewusstseins aufgefasst, strukturiert durch die drei Zeitorientierungen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jedoch ist gerade dieses Bewusstsein von durch Denken oder Gefühl vermittelter Wirklichkeit illusionär. Vielleicht ein Traum, um an den heutigen Vormittagsvortrag anzuknüpfen. Es bedeutet dem Zen-Meister nichts, dieses Bewusstsein, das nicht aus sich heraus Bestand hat. Dem Zen-Meister geht es um das unbewusste Bewusstsein, das erst im Satori der Erleuchtung aufscheint. Psychologisch gesprochen ist dieses Zen-Bewusstsein auch Überbewusstsein oder Bewusstsein des Unbewussten, wie Suzuki, einer der großen Gelehrten, die den Zen hier im Westen verbreitet haben, es nennt. Ist es als solches anzusehen? Wobei das Unbewusste auch von Suzuki sogar als kosmisches Unbewusstes bezeichnet wird. Entsprechend dieser beiden Bewusstseinsformen, dem alltäglichen Wachbewusstsein und dem Satori-Bewusstsein, unterscheidet der Buddhismus auch zwei Formen der Erkenntnis, zwei Formen zu wissen, Prajna und Vijnana. Prajna ist Allwissen oder übersinnliche Weisheit, auch als nicht unterscheidendes Wissen bezeichnet. Vijnana gilt als das Wissen um die Zeitorientierung, als alles, was wir in unserem durchschnittlichen Wachbewusstseinszustand erkennen können. Zen geht es um die Integration dieser beiden Modi des Bewusstseins. Es geht ihm darum, dass der Schüler Bewusstsein als ununterbrochenen Strom der Fundamentalenergie der ganzen Wirklichkeit lebt. Die Integration ist in der stabilisierten Erleuchtung gegeben, einem sozusagen transsubjektiven Bewusstseinszustand, von dem der große Soto-Meister Dogen sagt, Zitat, im Laufe der Zeit werden beide, selbst und anderes, eins. Interessanterweise lokalisiert das Menschenbild des Zen den Geist, Kokoro, japanisch, in der Herzensgegend. Das Herz ist Integrationsort der erdgerichteten Energien des Bauches und der himmelgerichteten Energien des Kopfes. Es ist Ort der Bündelung aller menschlichen Begabungen oder Kräfte des Bewusstseins. Nun zu unserem zweiten Punkt im Zen-Bewusstsein, im Zen-Buddhismus, dem Konzept von Bewusstseinsstadien. Es gibt im Zen-Buddhismus kein explizit ausgearbeitetes Modell von Bewusstseinszuständen. Dennoch liegt Graf Dürkheim nicht falsch, wenn er mit Blick auf Zen drei Stufen des Bewusstseins unterscheidet. Auf der ersten Stufe des Bewusstseins befindet sich der Geist auf der wachbewusst gewöhnlichen Denkebene. Das gegenständlich fixierende Ich herrscht hier. Der Mensch nimmt alles in Begriffen der Trennung wahr. Ich und Welt stehen einander gegenüber. Auf der zweiten Stufe des Bewusstseins findet der Rückgang in die Innerlichkeit statt. Um dem Zerrissensein, den Widersprüchen zu entgehen, die aus der Spaltung der Wirklichkeit in Ich und Nicht-Ich entstehen. Durch erste Seinserfahrungen wird vom Zen-Übenden das in ihm anwesende Sein als befreiend und beglückend erlebt. Der Schüler strebt deshalb danach, sich jenseits des Gegensatzes von Innerlichkeit und Welt zu bewegen. Aber auch dies ist nur eine vorläufige Stufe der Entwicklung. Auf der dritten Stufe schließlich wird die sogenannte große Erfahrung Satori gemacht, in der das innere Auge aufgeht, was sicher nicht hinter unserem Nasenbein liegt, sondern was in der Zen-Tradition ebenfalls im Herzen angesiedelt wird, in dem das innere Auge aufgeht und die Gegensätze von Sein und Dasein vereint sind. Hier findet dann auch ein Prozess der Annahme der Gegensätze des Lebens wie Tod und Geburt, die ja sehr fundamentale Gegensätze sind, die uns allen permanent widerfahren, statt. Satori macht bewusst, dass die eine Wirklichkeit in unterschiedlichen gegensätzlichen Weisen existieren kann. Es ist das Bewusstsein des großen Zulassens. Wenn das Übergegensätzliche, das in der zweiten Stufe angestrebt wird, sich mitten im Gegensätzlichen wiederfindet, ist aus dem Schüler ein Meister geworden. Seit dem 12. Jahrhundert gibt es die sogenannten 10 Bilder des Ochsen, gemalt von dem chinesischen Meister Kakuan. Diese werden ebenfalls als Phasen der Erleuchtung, als Stadien des Erleuchtetwerdens ausgelegt. Und ich möchte Ihnen eine Anschauung geben, indem ich mit Ihnen diese 10 Bilder meditiere. Schauen wir, was der Zen-Buddhismus uns als Stadien zur Erleuchtung zeigt in diesen Bildern. Das erste Bild, was wir hier sehen, ist die Suche nach dem Ochsen. Und ich möchte Ihnen den Text des Meisters dazu vortragen. Auf der Weide dieser Welt teile ich endlos das hohe Gras auf der Suche nach dem Ochsen. Ich folge namenlosen Flüssen, verliere mich auf den verschlungenen Pfaden ferner Berge. Meine Kräfte gehen zu Ende und meine Energie ist erschöpft. Ich kann den Ochsen nicht finden. Ich höre nur die Zikaden zirpen im nächtlichen Wald. Das Entdecken der Fußstapfen. Am Flussufer unter den Bäumen entdecke ich Fußstapfen. Sogar unter dem duftenden Gras sehe ich seine Spur. Tief in entlegenen Bergen sind sie zu finden. Diese Fährte kann nicht besser versteckt sein als die eigene Nase, wenn man gen Himmel schaut. Das Wahrnehmen des Ochsen. Ich höre den Gesang der Nachtigall. Die Sonne ist warm, der Wind ist mild, die Weiden am Ufer sind grün. Hier kann sich kein Ochse verstecken. Welcher Künstler vermag, dieses schwere Haupt, diese herrlichen Hörner zu malen? Das Einfangen des Ochsens. Ich bezwinge ihn in einem schrecklichen Kampf. Sein großer Wille und seine Kraft sind unerschöpflich. Er stürmt auf das hohe Plateau weit über den Wolkennebeln oder er steht in einer unzugänglichen Schlucht. Das Zähmen des Ochsen. Peitsche und Strick sind nötig, sonst läuft er weg, eine staubige Straße hinab. Ist er gut erzogen, so wird er auf ganz natürliche Weise sanft. Und dann gehorcht er seinem Meister uneingeschränkt. Das Heimreiten auf dem Ochsen. Ich besteige den Ochsen und reite langsam nach Hause zurück. Die Stimme meiner Flöte klingt durch den Abend. Ich dirigiere den endlosen Rhythmus, indem ich mit Schlägen der Hand die pulsierende Harmonie abmesse. Braucht der noch Worte, der diesen Sinn versteht? Der Ochse verschwindet. Rittlings auf dem Ochsen erreiche ich mein Heim. Ich bin heiter, es gibt keinen Ochsen mehr. Die Dämmerung ist hereingebrochen. In glückseliger Ruhe habe ich in meiner strohgedeckten Hütte Peitsche und Seil zurückgelassen. Ochse und selbst verschwinden. Peitsche, Seil, Mensch und Ochse, alle verschmelzen zu nichts. Dieser Himmel ist so unermesslich, dass keine Botschaft ihn beflecken kann. Wie könnte eine Schneeflocke im wütenden Feuer bestehen? Hier sind die Fußstapfen der Patriarchen. Das Erreichen der Quelle. Zur Quelle zurückgekehrt. Aber die Schritte waren umsonst. Besser wäre man blind und taub gewesen von Anfang an. Im Warenheim wohnen, unbekümmert um das Draußen. Der Fluss strömt geruhsam und die Blumen sind rot. In der Welt. Barfuß und mit nackter Brust mische ich mich unter die Menschen der Welt. Meine Kleider sind zerfetzt und staubbedeckt und ich bin immer glückselig. Ich brauche keine Magie, um mein Leben zu verlängern. Jetzt, vor mir, werden die toten Bäume lebendig. Der Ochse, Sie haben es sicher erahnt, ist das ewige Prinzip des Lebens selbst, was hier vom Zen-Schüler auf den Pfaden bis zum 10. Schritt gemeistert wird. Das Gewahrwerden des Ochsen ist weder psychologisch noch logisch, es ist geistig, es entzieht sich allen Kategorien des alltäglichen Wachbewusstseins und deshalb deutet es auf einen distinkt veränderten Bewusstseinszustand hin. In der letzten Reifephase dieses Zustands ist der Erleuchtete als lebendiges Zeichen der Vollkommenheit in der Welt unterwegs. Sie erinnern sich an das letzte Bild. Es zeigt den Bauern, dessen Weg wir hier verfolgt haben, barfuß und mit nackter Brust unter den Menschen der Welt. Der Kommentar zu diesem Bild als Abschluss zu diesem Unterkapitel lautet: Wenn ich innerhalb meines Tores bin, wissen tausend Weise nicht von mir. Die Schönheit meines Gartens ist unsichtbar. Warum sollte man die Fußstapfen der Patriarchen suchen? Ich gehe auf den Marktplatz mit meiner Weinflasche und komme heim mit meinem Stock. Ich besuche die Weinschenke und den Markt und jeder, den ich anschaue, wird erleuchtet. Der Schüler ist zum Meister geworden. Er hat Satori dauerhaft realisiert. Und wenn Sie mir jetzt bitte wieder die Folie zeigen, dass wir uns wiederfinden, wo wir sind. Kurz einige Worte nun zur Praxis der Bewusstseinsschulung. Hier dürfte einiges bekannt sein, gibt es doch hinreichend Literatur zum Sazen. Die Hauptschulung ist Schweigen. Und viele Meister lehren auch nur, indem sie schweigen. So sagte der große Zen-Meister Genscha zur Versammlung seiner Schüler, die nun auf eine richtungsweisende Lehre seit einer halben Stunde wartete, nach einem langen Schweigen: Dies ist euer wahrer Mensch, gerade er. Zen heißt so viel wie Meditation, es stammt vom Sanskrit Wort Dhyana, das ist eben Meditation. Und hier taucht in der Praxis selbst dann die Wurzel des Zen im altindischen Yoga auf. Es gibt drei verschiedene Übungsweisen beim Sazen. Man sammelt sich auf das Atmen, man setzt sich mit einem denkerisch unlösbaren Spruch, einem Koan, auseinander, oder man sitzt nun zu den Mechanismen der Entwicklung. Daishu Ikai, ein Schüler Bashos, schreibt, wird das Denken erregt in der Meditation, so folge diesen Anreizen nicht. Und die nachfolgenden Gedanken werden von selbst vergehen. Wenn das Denken in sich selbst wohnt, halte an diesem Aufenthalt nicht fest und es wird von selbst aus seiner Wohnung entschwinden. Wenn dieses Nichtwohnen erreicht ist, entsteht das Wohnen ohne Aufenthalt. Hast du somit eine klare Erkenntnis von diesem Zustand des Bewusstseins, dann hat dein Denken Aufenthalt und hat ihn doch nicht in irgendeiner Wohnung. Hast du klare Einsicht in diesen Zustand des Bewusstseins, das nirgends wohnt, dann heißt es, dass du eine klare Einsicht in den ursprünglichen Geist besitzt. Dies wird auch die Schau des eigenen Wesens genannt. Der Geist, der nirgends Wohnung hat, ist dein Buddha-Geist. Zitat Ende. Die hier vorgestellte Entwicklungsmechanik basiert auf dem Prinzip des Loslassens von Erfahrungen, des Loslassens von Schauungen, des Loslassens von Einsichten, so lange, bis sich der Buddha-Geist zeigt, der dann, wie andere Meister sagen, selbst noch einmal losgelassen werden muss, damit sich der Letztzustand des nicht bewussten Bewusstseins, der transpersonale Zustand der Integration von Gegensätzen, wo wir wieder mit der Weinflasche über den Markt laufen, einstellen kann. Nun zu einigen empirischen Befunden, zu den Langzeiteffekten der Zen-Meditation. Kasamatsu und Hirai, japanische Zen-Forscher, haben eine Reihe Daten erhoben, die die neurophysiologische Entwicklung von Zen-Schülern über einen längeren Zeitraum festhalten. Es treten spezifische, auf einen distinkt veränderten Bewusstseinszustand hinweisende EEG-Muster auf. Die Zeit lässt es nicht zu, dass wir hier im Einzelnen darauf eingehen. Sie sind auch hinreichend vertraut gemacht worden mit EEG-Untersuchungen auf diesem Kongress, sodass Sie wissen, worum es so ungefähr geht. Psychologische Untersuchungen an Langzeitübenden weisen eine Zunahme an Empathie, an ganzheitlichem Denken und Selbstaktualisierung auf. Der große Zen-Meister und Christ Lasalle spricht phänomenologisch von sogenannten Nachklängen der Erleuchtungserfahrung. Und er sagt, dass schon bei anfänglichen Erleuchtungserfahrungen Nachwirkungen wie größere Gelassenheit, Unabhängigkeit von sinnlichen Eindrücken, Feldunabhängigkeit im alltäglichen Handeln spürbar werden. Zum Abschluss dieses Blicks auf die Zen-Tradition einige Bemerkungen über die entwicklungsleitenden Werte. Die Leitwerte sind im Buddhismus nach Kaplō vierfach gestuft. Auf der ersten Ebene des Schülerseins befinden sich Menschen, die einfach gerne einmal mit einer Sazen-Gruppe zusammen sein wollen, meditieren wollen, ohne recht zu wissen, warum. Ihr Leitwert ist die Neugierde. Auf der zweiten Ebene üben Menschen mit dem Ziel, körperliche und geistige Gesundung zu erlangen oder auch beides zu erreichen. Gesundheit ist hier der Leitwert der Entwicklung. Menschen, die den Weg des Buddha mitvollziehen wollen, befinden sich auf der dritten Ebene. Aus Einsicht in die Erhabenheit buddhistischer Lehre von der Buddhaschaft als Zustand der Vollendung üben sie Sazen. Sie sind vom Glauben an Erleuchtung geleitet. Zu der vierten Ebene gehören Menschen, die ihr wahres Selbst zu erkennen trachten. Aus der Begegnung mit Erleuchteten wissen sie, dass auch sie zur Erkenntnis der wahren Wirklichkeit gelangen können. Ihr Leitwert ist Wahrheit. Aus Gründen der Zeit möchte ich Ihnen nur einen Erfahrungsbericht vorstellen, der die dauerhafte Veränderung, die durch Satori stattfindet, beschreibt. Eine Schülerin von Harada Roshi schreibt diesem, Zitat: Mein geistiges Auge ist mit dem des Roshi vollkommen identisch. Weder Buddhas noch Teufel können mich erschüttern. Dieser Zustand spottet jeder Beschreibung. Ich habe alles vergessen und bin mit leeren Händen in meine wahre Heimat zurückgekehrt. Meine Welt ist gänzlich umgewälzt worden. Wie nichtig und nutzlos waren doch meine besorgten Bemühungen in der Vergangenheit. Ich kann gar nicht sagen, wie froh und wie dankbar ich für meine gegenwärtige Verfassung bin. Das alles ist das Ergebnis von beharrlich geübtem Sazen, der Entschlossenheit fortzufahren, wie viele Leben auch immer darüber hingehen mögen. Jetzt kann ich mit der nie endenden Aufgabe, alle Geschöpfe zu retten, beginnen. Das macht mich sehr glücklich. Alles ist Glanz, lauterer Glanz. Nun kann ich auf immer in natürlichem Einklang mit meinem alltäglichen Leben zur Vollkommenheit fortschreiten. Hier rückt Erleuchtung in den Alltag, in die Nähe, und das macht für viele Menschen im Westen die Faszination des Zen-Buddhismus aus. Wir haben es gesehen auf den Bildern des Ochsen und wir haben es jetzt in diesem Zitat noch einmal gehört. Menschen unserer Tage suchen angesichts der Katastrophen einen natürlichen Einklang mit dem Ganzen und neigen deshalb dazu, in spirituelle Schulungen zu gehen, die ihnen dieses versprechen. Kommen wir nun zu einer zweiten spirituellen Schule, die ich Ihnen vorstellen möchte, die Bewusstseinsentwicklung nach der vedischen Psychologie. Die vedische Psychologie hat ihre Wurzeln in der 4 Jahrtausende alten vedischen Tradition Indiens und hat eigentlich alle anderen Schulen der Entwicklung, sei es in Tibet, sei es in Burma, Thailand, China bis hin nach Japan, entscheidend beeinflusst. Sie wird in diesen Tagen wiederbelebt als Wissenstradition durch verschiedene Meister in Indien, besonders diese Tage durch den sogenannten Maharshi Mahesh Yogi, der auch explizit über die vedische Psychologie zusammen mit interdisziplinären Wissenschaftlerteams schreibt, publiziert, lehrt, und das seit über 30 Jahren. Ich stelle Ihnen diese Tradition deshalb vor, weil sie die jüngste Entwicklung eines Bewusstseinsstufensmodells ist, die wir aus dem asiatischen Raum kennen. So haben wir also beide Pole, eine traditionelle Schule im Zen-Buddhismus und eine junge Schule, die der vedischen Psychologie. Eine junge Schule, die sich auch dadurch auszeichnet, dass sie sehr stark empirisch orientiert arbeitet und mit allen Mitteln der zur Verfügung stehenden physiologischen und psychologischen Untersuchungsmöglichkeiten versucht, über höhere veränderte Bewusstseinszustände Auskunft zu geben. Zunächst wieder unserem Raster folgend zur Bewusstseinskonzeption. Die vedische Psychologie geht von der Hypothese aus, dass Bewusstsein an sich, getrennt von irgendwelchen Objekten, in einem Zustand reinen, unbegrenzten Bewusstseins erfahrbar ist. Reines Bewusstsein gilt als Quelle und Substanz alles Existierenden. Es ist ein unmanifester, nicht-physikalischer Basisbereich allen Lebens. Reines Bewusstsein bildet die Realitätsstruktur sowohl für geistig-psychische Abläufe als auch für energetisch-materielle. Das subjektive Erleben reinen Bewusstseins ist gekennzeichnet als konstanter, selbstevidenter, transzendentaler Hintergrund aller individuellen Erfahrungen, als grenzenlose, unvergängliche Subjektivität. Die vedische Psychologie nimmt weiterhin an, dass sich die Qualität körperlichen und seelisch-geistigen Funktionierens, zum Beispiel bezogen auf Gesundheit, Kreativität und Persönlichkeit, als Folge der wiederholten Erfahrung des Zustands reinen Bewusstseins verbessert. Und eine dritte Hypothese der vedischen Psychologie besagt, dass es für den Menschen nicht nur drei Hauptbewusstseinszustände gibt, sondern darüber hinaus von einem Grundzustand des Bewusstseins, sogenannten Zustand transzendentalen Bewusstseins zu reden ist, und drei sogenannten höheren Bewusstseinszuständen, sprich kosmisches Bewusstsein, verfeinertes kosmisches Bewusstsein und Einheitsbewusstsein gesprochen werden muss. Kommen wir zu diesem Modell der sieben Bewusstseinszustände. Hier handelt es sich anders als im Sazen um ein hierarchisch strukturiertes Stufenmodell. Im Sazen ist es ein Stadienmodell gewesen, dessen Hauptmerkmale durchaus in der vedischen Literatur, die sehr umfangreich ist, wiedergefunden werden können. Zunächst zum Grundzustand des Bewusstseins, dem sogenannten transzendentalen Bewusstsein. Denn auf die drei temporären Zustände des Wachen, Träumens und Schlafens möchte ich hier nicht weiter eingehen. Es gibt auch innerhalb der vedischen Psychologie keine speziellen Aussagen über diese Zustände, außer dass es eben temporäre Zustände sind, dass sie relative Zustände sind, weil sie voneinander abhängig sind und ineinander übergehen. Also zum Grundzustand des Bewusstseins, nur dem sogenannten transzendentalen Bewusstsein. Ausgangspunkt und Katalysator für die Bewusstseinsevolution ist aus der Sicht der vedischen Psychologie der Zustand reinen Bewusstseins, auch in den Anfängen Zustand ruhevoller Wachheit genannt. Die körperlichen und geistig-seelischen Funktionen befinden sich hier in geringster Anregung, sogenannter Nullaktivität, und auch darüber sprachen wir vorhin bei Tisch. Das Charakteristische dieses Zustands ist, dass in ihm die mentale Aktivität so weit verringert wird, bis keine Gedanken mehr auftreten und das Bewusstsein inhaltsleer ist. Meditationsforscher haben diesen Zustand, der offenbar in allen Meditationsschulen asiatischer Herkunft angezielt wird, sie erinnern sich an die große Leere, das eine Bild unserer 10 Bilder des Ochsens, als den klassischen Meditationsbewusstseinszustand identifiziert. Ein Zustand, der sich, wie EEG-Untersuchungen zu bestätigen scheinen, vom Wach- und Traum- und Schlafzustand deutlich unterscheidet und auch von der Phänomenologie her unterscheidet, insofern als Wachheit und Ruhe hier koexistieren. Weiterhin von der Phänomenologie her gesehen, erfährt der Meditierende sich in diesem Zustand ohne irgendwelche Objektwahrnehmung. Es herrscht also reiner Selbstbezug vor. Und er wird subjektiv als perfekte Selbstidentität oder als das Selbst erlebt. Anschaulich wird dieser Zustand aus folgendem Bericht. Zitat: Als ich während der Meditation immer mehr zur Ruhe kam, alle Gedanken und Gefühle sich beruhigten, tauchte ich allmählich in tiefe Stille ein. Alle sonst vorhandenen Begrenzungen, die bestimmten, wo ich war, wie viel Uhr es ist und sogar wer ich war, schwanden Schritt für Schritt und lösten sich dann vollständig auf. Das Sein meiner Wachheit und die Wachheit meines Seins erfüllten mein Bewusstsein. Da gab es nichts anderes. Keine Spur von Denken oder Gedächtnis trat in mein Bewusstsein ein. Selbst mein Körper- und Raumgefühl verschwand. Während einer unendlich langen Zeit verweilte ich in diesem Zustand perfekter, einfacher Wachheit. Dann fing die Welt um mich herum langsam wieder an, sich zu rekonstituieren. Die psychophysiologischen Korrelate des Zustands sind empirisch eingehend untersucht worden. Im Einzelnen möchte ich diese Untersuchung wegen der fortschreitenden Zeit nicht eingehen. Es sind in über 20 physiologisch-biochemischen Parametern Unterschiede zum Wach-Schlaf-Traumzustand gefunden worden. Kommen wir zum ersten Zustand höheren Bewusstseins, dem sogenannten kosmischen Bewusstsein. Durch die wiederholte Erfahrung des Zustands reinen Bewusstseins wird die Bewusstseinsentfaltung angeregt und beschleunigt. Der erste höhere Zustand des Bewusstseins, kosmisches Bewusstsein, entwickelt sich durch ein wachsendes, bewusstes Vertrautwerden mit dem Zustand reinen Bewusstseins. In der spirituellen Literatur, auch außerhalb der vedischen Psychologie, ist dieser Zustand kosmischen Bewusstseins häufig als einmalig auftretender Durchbruch in eine höhere Bewusstseinsdimension beschrieben worden. Er kann jedoch dauerhaften Charakter gewinnen, dadurch, dass das Körper und Geist sich an diesen Zustand gewöhnen und ihn während des Aufrechterhaltens auch der von temporären Bewusstseinszuständen wie Wachen, Träumen und Schlafen beibehalten. Anders gesprochen, Qualitäten des Zustand reinen Bewusstseins, also tiefe Ruhe, innere Freiheit, verankert sein im Selbst oder vollständiger Selbstbezug, ausgeprägte Gelassenheit und innere Zufriedenheit, dominieren in diesem Zustand mehr als alle anderen Erfahrungen. Für andere Referenten auf diesem Kongress sicher interessant, ist folgende Tatsache, dass von der vedischen Psychologie als Kriterium für kosmisches Bewusstsein der sogenannte Wachschlaf oder Yogaschlaf genannt wird. Im Wachschlaf bleibt die Erfahrung reinen Bewusstseins auch während Tiefschlafphasen aufrechterhalten, so widersinnig das unserem Ohr klingen mag. Personen, die dieses Phänomen erlebt haben, berichten davon, dass nicht nur während des Tiefschlafs, sondern auch während des nächtlichen Träumens die Kontinuität des Bewusstseins nicht verloren geht. Noch einmal ein kurzer Bericht. Zitat: Während des Träumens bin ich innerlich häufig wach, in einem ruhigen, glückserfüllten Zustand. Die Träume kommen und gehen, Gedanken über die Träume tauchen auf und verschwinden, aber ich bleibe in dem ruhigen, friedvollen Zustand völlig getrennt von den Träumen und Gedanken. Physiologische Untersuchungen ergaben bei fortgeschrittenen Meditierenden, die über häufig auftretende Wachschlaferfahrungen berichteten, in Tiefschlafphasen EEG-Muster, die auf eine wachere Bewusstseinslage während des Schlafs verweisen. Versuchspersonen waren außerdem imstande, Tiefschlafphasen per Knopfdruck zu signalisieren. Sie wiesen darüber hinaus weniger Traumphasen auf, ihre Schlafzyklen waren geringer und kürzer und die Gesamtschlafdauer lag um 36% niedriger als bei der Vergleichsgruppe ohne Erfahrung bewussten Schlafs. Selbstverständlich ist dieser Zustand nicht mit Schlaflosigkeit zu verwechseln. Obschon die auffälligste und physiologisch und phänomenologisch am einfachsten erfassbare Veränderung im Laufe der Entwicklung kosmischen Bewusstseins, ist der Wachschlaf nur ein Merkmal dieses Zustands. Andere Merkmale sind Glückseligkeitsbewusstsein und weitere werden aus folgendem Erfahrungsbericht deutlich. Zitat: Die Intensität des Wohlbefindens liegt jenseits alles Vorstellbaren und sprachlich Ausdrückbaren. Die tiefe Zufriedenheit in diesem Zustand schließt die Möglichkeit jeglicher Beschwerden aus. Dauerhafter Gleichmut ist während der alltäglichen Aktivität vorherrschend und vermittelt das Gefühl des Schutzes vor jeglichen Störelementen. Das Handeln ist anstrengungslos, effizient und zutiefst befriedigend. Die vedische Psychologie konzipiert die nächste Stufe der Entwicklung als verfeinertes kosmisches Bewusstsein. Dieser neue Zustand stellt sich ein, wenn eine Verfeinerung der sinnlichen Wahrnehmung auf der Grundlage des Zustands kosmischen Bewusstseins einsetzt. Sie stellt sich ferner ein durch ein Wachstum der sogenannten Herzensqualitäten, der Möglichkeit des Wertschätzens der belebten und unbelebten Umwelt. Im Zustand verfeinerten kosmischen Bewusstseins wird die Welt manifester Gegenstände zusätzlich in ihren feinstofflichen Werten wahrgenommen, bis schließlich die bewusste Wahrnehmung den subtilsten Wert jedes Wahrnehmungsgegenstandes erfährt. Aus Erfahrungsberichten haben wir entnommen, dass in diesem Bewusstseinszustand gleichsam die Mechanismen der Schöpfung wahrgenommen werden, dass sich Erfahrende an der Nahtstelle zwischen manifester Schöpfung und unmanifestem Selbst erlebnismäßig aufhalten. In diesem Zustand gibt es offenbar nur noch eine geringfügige Trennung zwischen dem eigenen Selbst und der begrenzten Natur erlebter Objekte. Das heißt, die Verbindung zwischen dem subtilsten Wert eines Wahrnehmungsgegenstands und dem eigenen Selbst, die kann auch nicht wahrgenommen werden, sondern wird in dem Letztbewusstseinszustand, dem Einheitsbewusstsein, dann realisiert. Auch hier ein Erfahrungsbericht, der Ihnen das vielleicht etwas abstrakt Anmutende verdeutlichen soll. Zitat: Wenn immer ich meine Aufmerksamkeit auf ein Objekt richte, werde ich mir der subtileren Qualitäten der Objekte, die mich umgeben, bewusst. Wenn ich zum Beispiel einen Baum betrachte, werde ich mir zunächst des Baums bewusst, so wie er mir erscheint. Eine konkrete Form, die an Raumzeit gebunden ist. Aber dann nehme ich gleichzeitig feinere Aspekte des Objekts wahr, die mit dieser konkreten Ausdrucksgestalt koexistieren. Auf einer feineren Ebene nehme ich den Baum als fast transparente Struktur zarten Lichts wahr, durch das sich die wahre Essenz des Lebens als Baum ausdrückt. Die Wahrnehmung dieser feinen Aspekte der Schöpfung nährt den feinsten Wert meines eigenen Daseins vollständig. Ebenso wie dem Zustand kosmischen Bewusstseins sind auch diesem Zustand psychophysiologische Kennzeichen eigen, charakteristische Befindens- und Verhaltensmerkmale eigen, die bislang allerdings empirisch kaum erforscht wurden. Ansatzweise sind beispielsweise Verfeinerungen der akustischen Wahrnehmung, zum Beispiel Hörschwellensenkungen, ermittelt worden. Das eigentliche Ziel der Bewusstseinsentfaltung stellt im Rahmen der vedisch-psychologischen Entwicklungstheorie der siebte Hauptbewusstseinszustand dar, ein Zustand vollkommener Erleuchtung. Einheitsbewusstsein heißt dieser Zustand deshalb, weil sich in ihm die Vereinigung des Selbst mit der gesamten Wirklichkeit vollzieht. Weil die letzte Trennung, die im Zustand verfeinerten kosmischen Bewusstseins zwischen Selbst und anderem noch wahrgenommen wird, überschritten wird. Subjektiv entsteht im Einheitsbewusstsein das Gefühl extremer Verbundenheit und Verantwortlichkeit für das Ganze, da der Einzelne ständig die gemeinsame Grundlage des eigenen Selbst und der ihn umgebenden Umwelt erfährt. Dieser Bewusstseinszustand ein verändertes ökologisches Verhalten mit sich bringt, dürfte selbstverständlich sein. In einem Erfahrungsbericht lesen wir, Zitat, ich erlebe ein Kontinuum stiller Seligkeit und Fülle, unendlicher und universaler Liebe, das allem zugrunde liegt. Die tiefe Stille meines Selbst scheint alldurchdringend zu sein und begegnet mir in allem. Gegenstände sind transparent und ich nehme Unbegrenztheit, das Unmanifeste in allem wahr. In meinem alltäglichen Handeln ist alles durch eine tiefe Verpflichtung und Ehrfurcht geleitet. Einige Sätze zu den Mechanismen der Bewusstseinsentfaltung. Im Mittelpunkt stehen in der vedischen Psychologie zwei Wirkmechanismen, erstens das Transzendieren und zweitens die psychophysiologische Integration. Das Transzendieren wird zum Beispiel in Anlehnung an Aussagen aus dem Rigveda als Heimkehr des Geistes zu seinem Ursprung angesehen. Und Sie erinnern sich, dass wir auch an den 10 Bildern vom Ochsen ein Bild hatten, das hieß die Heimkehr, das Zurückkommen des Geistes in sich selbst. Ebenso gilt jeder Verfeinerungsvorgang sinnlicher Art oder Versenkungsvorgang psychischer Art als Transzendieren, als Überschreiten gröberer, angeregter psychophysiologischer Zustände in feinere, stillere, gesammeltere, integriertere Zustände. Zu dem zweiten Punkt, den psychophysiologischen Integrationen, ist Folgendes zu sagen: Diese werden offenbar durch Entspannung und Sammlung spontan ausgelöst und bringen auch ein Lösen von Verspannungen, Eindrücken, Verhaltensmustern der Lebensgeschichte mit sich. Positiv gesprochen laufen während einzelner Meditationen psychophysische Neuordnungsprozesse ab, die zu erhöhter Synchronisation und Kohärenz im Gehirn wie im übrigen Körper führt. Zur Praxis. Meditation ist auch hier die zentrale Methode der Bewusstseinskultivierung. Die vedische Psychologie gründet mit ihren Techniken in der Yoga-Tradition und im Ayurveda. Sie setzt kognitiv orientierte Mantra-Meditationen ein, die aber auch rezeptive Elemente enthalten. Beim Einsatz dieser Mantra-Meditationen wird die Erfahrungsgrenze des bewussten Erlebens in Richtung fortschreitender Subtilität verschoben. Mentale und erlebnismäßige Aktivität nimmt ab. Über die Mantra-Meditation setzt die vedische Psychologie Körper- und Atemübungen aus dem Hatha-Yoga ein. Sie setzt Entschlackungstherapien aus dem Ayurveda ein, behaviorale Chronotherapien und auch bestimmte diätetische Maßnahmen aus dem Ayurveda, um die Entwicklung höherer Bewusstseinszustände von der körperlichen Seite her zu unterstützen. Um nun zum letzten Punkt unseres Rasters zu kommen, auf die vedische Psychologie hin: Was sind Leitwerte der spirituellen Entwicklung? Je nach Bewusstseinszustand werden unterschiedliche Leitwerte als bestimmend angesehen. Für kosmisches Bewusstsein ist es Befreiung des Selbst aus allen Bindungen. Prozesse der Entwicklung verfeinerten kosmischen Bewusstseins werden vom Letztwert Liebe geleitet. Der Einheitszustand schließlich wird von der Umsetzung des Werts Einheit bestimmt. Meine Damen und Herren, die Zeit ist sehr weit fortgeschritten. Ich versprach Ihnen eingangs einen vierten Schritt, indem ich auf Bewusstseinswissenschaft als Wissenschaft der Evolution des Menschen eingehen wollte. Hier nun nur so viel. Aus der Begegnung mit asiatischen Traditionen der Bewusstseinsschulung kann die moderne Bewusstseinsforschung lernen. Sie kann lernen, dass es Modelle gibt, die als Maßstab der Bewusstseinsentwicklung geprüft, aber auch eingesetzt werden können. Aus dem asiatischen Wissen können wir Kriterien ableiten, anhand derer verschiedene Bewusstseinserfahrungen, auch nicht meditationsindizierte Bewusstseinszustände, bestimmten Bewusstseinszuständen zugeordnet werden können und in eine Hierarchie oder Entwicklungsfolge eingeordnet werden können. Was den praktischen Nutzen der vertieften Auseinandersetzung mit Bewusstseinsstadien oder Stufenkonzepten für die Entwicklung des Menschen angeht, so lassen sich abschließend zwei Funktionen nennen. Individuell gesehen stellt das durch die vorgestellten Modelle zu erwartende bessere Verständnis des menschlich Möglichen, eine Herausforderung für alle da, die an der Transformation ihres Bewusstseins zu ganzheitlichem Leben arbeiten. Gesamtgesellschaftlich gesehen gehen viele Menschen davon aus, dass nur die schnellstmögliche Verwirklichung erweiterten Bewusstseins die Gegenwartsprobleme bewältigen hilft, da nur sie die Kreativität für und die Einsicht in neue Problemlösungen freisetzt und dabei zu einem fundamentalen Verbundenheitsgefühl und Verantwortungswissen für unsere Mutter Erde führt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Die erste.
Ja, ich habe eine Frage an den Herrn Dr. Gottwald. Und zwar, gibt es in dieser vedischen Psychologie auch medizinische Kriterien?
Ja, sicher gibt es medizinische Untersuchungen.
Welche?
Medizinische Untersuchungen, was Gesundung angeht.
Ja. Oder auch
Verbesserung der Immunlage zum Beispiel als ein Ergebnis der Meditation. Veränderung biochemischer oder Stoffwechselwerten. Während Meditation oder in veränderten Zuständen werden untersucht von medizinischer Seite.
Gibt es spezielle medizinische Therapien für Krankheiten?
Es gibt spezielle Therapien aus dem Ayurveda, die allerdings noch in der Erprobung sind an Patientengut aus unserem Kulturkreis. Man muss sich ja bei der Übernahme solcher Techniken in andere Kulturkreise bewusst sein, dass das nicht mir nichts, dir nichts geht. Und von daher ist da viel Sorgfalt nötig, bevor Techniken allgemein eingesetzt werden, die nicht aus unserem Kulturraum kommen. Aber es gibt diese Dinge und es wird daran gearbeitet und es wird auch an Versuchspersonen, muss ich hier in diesem Fall sagen, aus unserem Kulturkreis gearbeitet, unter Anleitung von Ärzten in bestimmten Instituten und so weiter.
Ja, die nächste Frage, wenn Sie zum Mikrofon hingeht.
Ist dieses Bewusstsein, von dem Sie sprechen, an den Körper gebunden? Wenn nicht, dann würde ja eigentlich unsere christliche Vorstellung von der individuellen Auferstehung überhaupt nicht stimmen.
Also das Bewusstsein ist in der vedischen Psychologie an psychophysiologische Gegebenheiten gebunden. Es geht in der vedischen Psychologie um Zustände höherer Integration. Deshalb wird kein Wert gelegt auf die Ablösung des Bewusstseins, Trance-Reisen oder solche Geschichten, sondern es geht immer um eine, jetzt psychologisch gesprochen, Optimierung der psychophysiologischen Ganzheit oder des Körpergeist, wenn Sie so wollen, des Einzelnen. Und zwar hier in diesem Leben.
Nicht auf eine weitere Zukunft oder mehrere Leben bezogen?
Nein, erstmal auf dieses Leben hier bezogen.
Ja, bitte, die nächste Frage.
Oh, ist an. Es geht also nicht bei mir jetzt in der Frage über Sazen mit dem Ziel der Erreichung des Satori, sondern ich hätte gerne von Ihnen gewusst, wie Ihre Stellung ist, zum Zen-Buddhismus, zur Praxis, und zwar ganz speziell, ich bin Hörer von Herrn Riegel, Kunst des Bogenschießens, wo das ja praktiziert wird. Ich würde sagen, da kann man also wunderbar deutlich sehen, was ein wesentlicher Punkt dieser Praxis ist und auch was die geistigen Strukturen sind, die dahinterstehen.
Da stimme ich Ihnen zu. Zen in der Kunst des Bogenschießens, Zen in der Teezeremonie, Zen in den verschiedenen Körperübungen, Aikido und, ist immer Zen in der Anwendung, ist Gestalten der Einheit, die im Satori wahrgenommen wird. Es ist natürlich gleichzeitig auch Weg zur Einheit oder zur Vervollkommnung der Einheitserfahrung. Aber zunächst einmal kann davon ausgegangen werden, dass nur derjenige, der ein tiefes Schweigen verwirklicht hat, ein wirklicher Bogenschütze sein kann. Ja, also erst das Schweigen, dann das Schießen.
Ja, die letzte Frage.
Bei so einer ausgefeilten Mystik scheint es mir kein Zufall sein, dass er von den Ochsen spricht. Sollte es mir die Passivität des Lebens bedeuten, warum nimmt er keinen Stier? Ich glaube, diese Symbolik ist nicht so ganz zufällig. wenn man so von einem wirklich so ausgefeilten Mystik spricht. Sollte mehr die Passivität betont werden, das Erleben, oder ein Stier würde mehr die, sozusagen den Impetus, den Angriff bedeuten.
Der Ochse ist ja das Prinzip des Lebens selbst, wie ich selbst sagte, ja. Und ist ein Ausdruck für die Integration aller Qualitäten des Lebens. Das Stierhafte ist eine Qualität, das Mutterkuhhafte ist eine andere Qualität, der Ochse ist das in der Mitte gleichsam.
Ja, wir wollen dann zunächst abschließen. Um 17 Uhr ist dann der nächste Vortrag und noch einmal.